Hallo bei Sonja und grüß Gott zum Podcast Rheuma und Digitalisierung. Wir haben heute zwei Gäste, Herrn Stefan Kleinert aus der Rheuma-Praxis in Erlangen, bekannter Kollege mit großer Versorgungserfahrung, und Johannes Knitzer seitens der Universität Erlangen mit sehr viel wissenschaftlicher Expertise und persönlicher Erfahrung. Und wir wollen heute ein Thema der Digitalisierung in der Rheumatologie besprechen und einen Überblick über die Gegenwart und die Zukunft geben und klinische Einschätzungen damit verbinden. Inhaltlich werden wir über Diagnosestellung, PROS, Dokumentation von Daten in der Praxis und die DIGAS sprechen. Wir versuchen, die Wissenschaft und den klinischen Aspekt zu vereinen, und Sie werden hoffentlich danach mitgenommen haben, wie die Dinge für Sie nutzbar einzusetzen sein können. Was wird kommen? Wohin geht es mit der Digitalisierung? Diese Fragen wollen wir am Ende des Podcasts bestmöglich beantwortet haben. Johannes, vielleicht darf ich mit dir beginnen. Was ist wissenschaftlich interessant und was ist bereits umgesetzt in der Digitalisierung in der Rheumatologie? Zum Beispiel, ich nehme jetzt das erste Thema, den Bereich der Diagnosestellung.
Ja, also ich denke, allgemein stehen wir, was die Evidenz angeht, noch relativ am Anfang. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon zumindest einen guten Anfang geleistet, ja auch zusammen, zum Beispiel in einer multizentrischen Studie mit drei Zentren, wo wir geschaut haben bei Patienten, die sich zum ersten Mal in der Rheumatologie vorstellen, bei 600 Patienten insgesamt, wie da zwei Tools, die es schon in der Praxis gibt, nämlich ADA und REPORT, wie diese Tools wirklich abschneiden, was die Diagnosegenauigkeit angeht, aber auch, wie das Ganze von Patienten angenommen wird. Und ich denke, wir konnten hier gut zeigen, dass die Tools aktuell noch nicht uns Rheumatologen ersetzen werden, sobald, was die Diagnosegenauigkeit angeht. Man muss aber auch sagen, wir haben natürlich viel mehr Informationen für unsere Diagnose zur Verfügung. Wir haben die körperliche Untersuchung, wir haben das Labor, wir haben die Bildgebung. Was wir aber auch klar gesehen haben auf der anderen Seite, die Mehrheit der Patienten würde diese Tools weiterempfehlen, auch anderen Patienten. Und ich denke, das liegt eben auch an diesem großen Leidensdruck, dieser langen Wartezeit, die wir immer noch haben. Es wird in nächster Zukunft nicht spürbar mehr Rheumatologen geben. Und somit, denke ich, sind diese Tools natürlich schon eine Hilfe, aber werden uns sobald sicherlich nicht ersetzen. Die finalen Daten stehen noch aus, aber in der Zwischenanalyse war die Genauigkeit eben ganz klar begrenzt und ganz grob gesagt mit einem Münzwurf vergleichbar.
Wenn du das jetzt so sagst, darf ich noch mal kurz nachfragen. In der Einschätzung mit dem, was sonst an Zuweisungen zum Rheumatologen kommen, waren diese Symptom-Checker denn vergleichbar mit der hausärztlichen Zuweisungsqualität, mit dem Münzwurf, wie du es gerade gesagt hast? Und ist eine Perspektive, dass du denkst, dass sie in Zukunft noch eine höhere Genauigkeit bekommen werden?
Ja, also grob war es so, dass 60% der Patienten keine entzündliche rheumatische Erkrankung hatten, die sich jetzt bei den drei Zentren vorgestellt hatten. Aber diese Patienten waren eben schon vorgefiltert, wenn du so willst, durch die Zuweiser, sodass wir allein dadurch, denke ich, schon eine höhere Wahrscheinlichkeit drin hatten. Ich finde es halt gefährlich, wenn man nur anhand von diesen Symptomdaten, die ja doch einfach subjektiv sind, und von wenigen Laborparametern, also bei REPORT sind es ein paar Laborparameter, die Teil dieses Algorithmus sind. Bei ADA sind es gar keine objektiven Daten. Und das ist natürlich eine Gefahr, gerade mit diesem hohen Leidensdruck. Und man kann natürlich das ganze System auch hacken, wenn man weiß, was einzugeben ist. Und dann entfällt dieser Sinn und dann führt es zu einer absoluten Fehlversorgung.
Okay, danke dafür. Stefan, wie ist denn deine Erfahrung in der Praxis? Ihr habt vor einiger Zeit das System REPORT bei euch in der Großpraxis eingeführt. Deckt sich deine Erfahrung mit dem, was Johannes von der Expertise und vom Vergleich von ADA und REPORT sieht?
Ja, vielleicht eine Sache vorneweg, das, was der Johannes gerade gesagt hat, das finde ich ganz wichtig. Es kommt natürlich darauf an, welche Daten das System zur Verfügung hat. Der Goldstandard im System sind ja im Moment wir Rheumatologen und wir haben natürlich, also wenn ich an meinen Praxisalltag denke, ich gehe auf, rufe den Patienten im Wartezimmer auf, sehe, wie der sich selbst vom Sitz erhebt, sehe, wie der die wenigen Schritte zu meiner Zimmertür geht, wie er sich hinsetzt. Ich sehe dann, wie er sozusagen ein Stück weit, wie er sich entkleidet, wie er sich bewegt. Also ich habe viel mehr Informationen, die ein Computersystem im Moment noch lange nicht zur Verfügung hat. Aber meine Zeit ist eben limitiert sozusagen, die als Goldstandard. Und deswegen sind wir in der Tat froh, dass wir jetzt seit einiger Zeit dieses Report-System sozusagen als Vorselektion haben. Das, was also sozusagen früher überwiegend durch Faxe, durch Anmeldebögen, durch Telefonate mit den hausärztlichen Kollegen, auch die führen wir weiterhin, wenn es eben dringend und wichtig ist, wenn es schnell gehen soll. Aber alles das, was dadurch erledigt wurde, das wird letztendlich im Moment auf ein Vorselektionstool, das schon funktioniert, das auch gut funktioniert und auch sozusagen ja mit großflächig und mit viel finanziellen Volumen angelegten Symptom-Checkern konkurrieren kann. Also auch das funktioniert und hat Alltag in die Praxis gefunden und wir bekommen etwas vorselektionierte Patienten, wie es idealerweise natürlich auch durch einen guten Hausarzt vorselektioniert wäre.
Siehst du es denn als Ergänzung oder mein persönlicher Kommentar oder als Ersatz, was ich nicht glaube, für sonstige Zuweisungen an? Ist es für dich eher etwas, was den Zugang zum Rheumatologischen erweitert?
Ja, ich glaube, wenn es konsequent genutzt wird, darf es schon auch dazu führen, dass personelle Ressourcen eingespart werden. Das heißt, dass wir weniger direkt mit Hausärzten kommunizieren müssen, obwohl das ganz auf Null herunterzufahren, das möchte ich gar nicht, weil diese Kontakte und sei es auch mal kurz am Telefon, das Sprechen über den Patienten, über den Leidensdruck oder ja, sei es über die chronische Schmerzproblematik, das ist schon auch wertvoll und wir wollen diese persönlichen Kontakte auch aufrechterhalten, auch die Begegnungen natürlich bei irgendeiner Veranstaltung. Aber darüber hinaus bietet es für viele Patienten natürlich auch die Möglichkeit, sich am Feierabend als Rheumapatient zu identifizieren und eben auch einen raschen Zugang zum Rheumatologen zu bekommen, ohne über den Hausarzt, den Orthopäden etc. Nach und nach überwiesen zu werden. Also da ist es sicherlich eine Ergänzung und es soll nicht ersetzen, aber es soll eben ergänzen und soll natürlich auch den vorfiltern, wer braucht einen raschen Termin und der bekommt eben dann über dieses System auch einen rascheren Termin zugeteilt, je nach Kategorie, in die er dann fällt.
Also wenn ich euch beide richtig verstehe, seht ihr in den Symptom Checker etwas, was man durchaus jetzt schon einsetzen kann, was bei weitem aber nicht den Hausarzt oder den Rheumatologen ersetzt und eben ein Tool ist, mit dem der Zugang zum Rheumatologen oder zur Rheumatologin erleichtert werden kann. Einverstanden?
So würde ich es auch sehen, in der Tat, ja.
Okay, Johannes nickt, falls es jemand gerade nicht sieht. Gut, dann würde ich das Thema der Diagnosestellung an dem Punkt verlassen und zu den Patient-Reported Outcome-Parametern kommen, die ja zum Teil ein Nischendasein führen. Auf der anderen Seite bekannt ist, dass die Erfassung derselben ein wichtiges Mittel ist, um die Versorgung von Patienten objektiv verbessern zu können, wenn man zum Beispiel auf die OMARACT-Studien verweisen möchte. Johannes, wieder der wissenschaftliche Teil und deine Erfahrung aus diesem Aspekt. Wie siehst du den Stand derzeit? Gibt es da schon Evaluationsdaten, wo du sagen könntest, das ist auch so, dass man es wirklich im Alltag schon mit wissenschaftlichem Hintergrund gut einsetzen kann?
Also ich glaube, was man mit großer Sicherheit sagen kann, ist, dass es durchaus kein Problem ist, da die entsprechenden Papierbögen durch elektronische Patient-Reported Outcomes zu ersetzen. Die Patienten haben keine Probleme, das Ganze zu nutzen im Großen. Also natürlich jetzt vielleicht ältere Patienten, die einfach kein Handy haben, für die wird es schwierig. Aber die Patienten, die ohnehin, und das ist die Mehrzahl, immer ihr Smartphone dabei haben und nutzen, können auch darüber entsprechend die Fragebögen machen. Und dadurch haben wir halt riesige Vorteile in der Versorgung. Und auch hier in dem klinischen Alltag, denke ich, ganz neue Behandlungsgrundlage. Also ich zum Beispiel konnte jetzt einfach den Bildschirm bei den Patienten, die es nutzen, umdrehen und sagen, Frau Müller, jetzt schauen wir uns zusammen mal Ihre letzten 3 Monate an. wie es war und habe nicht diese Blackbox vor Augen und kann nur die letzte Woche abfragen. Also das ist für Patienten, was meine Erfahrung jetzt angeht, bereichernd und für mich auch. Und ich kann endlich mal aufgrund der Daten wirklich auch eine entsprechende Entscheidungstherapie treffen. Weil vorher, wenn das nur auf dem Papier ist, kann man damit ja nichts wirklich anfangen, wenn man den Score nicht hat, keinen Verlauf.
Hast du denn Daten zu der Akzeptanz der Systeme seitens jetzt Alter, Ausbildung oder wirtschaftlicher Hintersicht? Sehr oft das Argument, der alte Patient, und wir haben halt viele ältere Menschen, kommen damit nicht zurecht. An dich, Johannes.
Also wir konnten in einer großen Patientenumfrage zumindest zeigen, dass, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viel Prozent es waren, aber die sehr deutliche Mehrheit einfach wirklich Smartphones im Alltag benutzt. Und was Patient-Reported Outcomes angeht, laufen mehrere Studien. Wir haben jetzt da leider noch nicht die endgültigen Daten da. Aber wie gesagt, was die Usability angeht, Benutzerfreundlichkeit, mache ich mir keine Sorgen.
Gut, ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank dafür. Stefan, wie ist es bei dir mit der Einführung dieser digitalen Tools zur Erfassung der Patient-Reported Outcomes? Macht ihr das nur in der Praxis oder schickt ihr die Patienten auch nach Hause und sie sollen zu Hause die Dinge ausfüllen, wie Johannes ja auch angedeutet hat, um die Blackbox zwischen den klinischen Visiten zu füllen?
Ja, wir haben jetzt zum 1. Februar haben wir mit zwei Dingen begonnen. Zum einen haben wir den ersten Patienten die QR-Codes zugesandt, mit denen die sich über die App Record mit unserer Praxis verbinden können. Das ist ja ein gesicherter Zugang. Und zum anderen haben wir gleichzeitig begonnen, alle Dokumentation von Patient-Reported Outcomes, Funktionsfragebögen, Depressionsscore etc., Aktivitätseinschätzung hier auf Tablets umzustellen. Und die Tablets haben wir wirklich dem Patienten jeglichen Alters in die Hand gedrückt und wir haben da ein sehr, sehr positives Feedback. Wir haben auch eine Umfrage mal an 100 Patienten dann gemacht, wie die Benutzbarkeit ist, wie die Einschätzung der Patienten ist. Die werden wir auf dem DGRH-Kongress zeigen. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt versuchen wir natürlich immer mehr auf die Smartphone-App umzustellen. Also jeder Patient, der jetzt kommt, bekommt, oder da haben wir auch ein Alterslimit eingezogen. Das ist natürlich willkürlich und letztendlich auch diskriminierend. Aber wir haben halt gesagt, es ist ein Aufwand für uns, für jeden diesen personalisierten QR-Code herzustellen, auszudrucken. Deswegen haben wir da im Moment ein Alterslimit einfach eingesetzt und da bekommt jeder Patient diesen Zugangscode mit und wird dann gebeten, beim nächsten Mal diese Daten dann eben digital zu senden. Und wir merken schon, dass gerade über diese Tablets, die wir benutzen oder auch über das Smartphone zu Hause, dass wir diese Prozesse in der Praxis entschlanken damit. Also da ist wirklich so ein erstes Aufatmen zu spüren und es wird von den Patienten sehr gut angenommen und es wird auch ging auch bei unseren Mitarbeiterinnen wird es sehr gut angenommen. Wir haben allerdings, das darf man ja nicht, wenn wir über tolle Dinge reden, dann darf man immer nicht vergessen, dass die auch umgesetzt werden müssen. Also das heißt, wir haben da schon Arbeit und Energie investiert, bis das Ganze sozusagen einsetzbar war und bis das Ganze dann auch wirklich gut gelaufen ist, haben immer noch nachgefeilt, haben die Prozesse im Team dann integriert. Also das bedarf einfach einiger Arbeit. Also immer wieder dann, wenn wir von Digitalen sprechen, ist es kein Spaziergang, das muss uns klar sein, sondern wir müssen da wirklich einen Prozess erarbeiten. Wir müssen das gesamte Team mitnehmen, das ist auch entscheidend. Das braucht also sozusagen seine Zeit. Aber dann bekommen wir wertvolle Informationen. Und ich habe ja auch schon vor einigen, wir haben ja schon immer in unserer Praxis, also auch mein Vorgänger hat schon digital dokumentiert und wir haben also schon immer eine recht ausgefeilte Dokumentation von solchen Patient-Reported Outcomes durchgeführt. Und ich war froh, zum Beispiel vor 3 Jahren war ich zu einem Regressforderung geladen, musste mich da verteidigen und ich hatte eben eine lückenlose Dokumentation zu dieser Patientin. Oder das andere Beispiel ist, wir haben, als wir vor 3, 4 Jahren haben wir begonnen, bei jedem Patienten einen Depressionsscore, ein PHQ-2, also nur die zwei Hauptsymptome der Depression abzufragen. Und wir haben festgestellt, dass bei 20% unserer Patienten liegen also depressive Symptome vor. Und das ist auch etwas, wo man mit dem Patienten dann ins Gespräch kommen kann. Der Patient, der eben eigentlich keine rheumatologisch objektivierbare Krankheitsaktivität mehr hat, aber der eben Schmerzen hat, der eben schlecht drauf ist, sage ich jetzt einfach mal banal formuliert, der vor einem sitzt und deutlich zu verstehen gibt, dass es ihm nicht gut geht. Und dann kann man über diesen einfachen Score, über diese zwei einfachen Fragen auch mit dem Patienten ins Gespräch kommen und sagen, Mensch, wie wäre es denn mal den Hausarzt darauf ansprechen, ob es da was vielleicht auf anderer Seite möglich oder notwendig ist, vielleicht eine antidepressive Therapie. Oder wir fangen jetzt an, da kommen wir im letzten Teil unseres Themas ja noch drauf, auch Patienten zum Diagnostik zu Gespräch zu schicken und dann vielleicht eine App-Empfehlung mitzugeben.
Das heißt, ihr beide seht im Prinzip Nutzen der Digitalisierung einerseits für den Patienten an sich, im Gespräch zwischen Patient und Arzt, aber auch zur möglichen Diagnoseerkennung, Thema depressives Syndrom, aber auch komplett neue Abläufe, die sich möglicherweise andeuten und zu einer Verschlankung der Prozesse in der Praxis oder im Ablauf führen. Ich denke, das ist so das, was ich jetzt so im Moment so zusammenfasse. Okay, ich kriege wieder beidseitiges Nicken. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist für die Zusammenführung aller Systeme. Das geht in die Dokumentation von Daten in der Praxis. Johannes, du bist ja an der Universität tätig. Klinikinformationssysteme haben ja nicht den Ruf der besten Andockbarkeit für Außensysteme zu haben. Und das Zusammenspiel der digitalen Tools ist ja für den Alltag dann wirklich sehr, sehr wichtig. Vom Berufsverband ist diesbezüglich REMIT auch entwickelt worden als rheumatologisches Dokumentationstool. Auch da, wie ist denn deine Erkenntnis aus der Wissenschaft und im Alltag bei euch an der Universität, aber nachher auch bei dir, Stefan, in der Praxis? Johannes.
Also das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir arbeiten jetzt, glaube ich, zumindest ich, mit 5 Systemen gleichzeitig. Also was Bildgebung, Labor, Klinik angeht, sind leider alles separate Systeme. Sodass jetzt REMIT nicht unbedingt auf Begeisterung gestoßen ist, initial bei den Kollegen. Aber tatsächlich dann nach der Nutzung, ich denke, eigentlich alle schnell festgestellt haben, dass es tatsächlich sehr gut funktioniert und gut integrierbar ist in den Alltag und auch wirklich einen Mehrwert hat, weil wir uns diese händische Dokumentation oder im Arztbrief tatsächlich das schneller dadurch geht und wir eben auch eine wesentlich lückenloseres Dokumentation haben, weil alles in dem System liegt. Also bis jetzt, trotz anfänglicher großer Skepsis, lässt sich sehr gut integrieren. Und ich denke, was super spannend ist, halt die Kombi auch mit Rekord. Ja, wenn dann alle Daten in ein System fließen und wir eben weg von diesen ganzen Insellösungen kommen, die nicht miteinander sprechen können.
Danke für die Einschätzung, Stefan.
Ja, wir verwenden ja inzwischen beides. Das heißt, REMIT als Dokumentationsplattform, natürlich in Verbindung mit unserem Praxisverwaltungssystem. Und für mich war ja REMIT ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe über 15 Jahren EMIL, das war der Vorläufer von REMIT, an der Uniklinik Würzburg eingeführt, auch damals mit extrem hoher Akzeptanz. Und letztendlich war es auch hier wieder so, also auch dieses REMIT-System wird von unseren Kolleginnen und Kollegen und auch von den MFAs sehr gut akzeptiert. Und seit wir Rekord dazu benutzen als App, sei es auf dem Smartphone der Patienten, sei es auf dem Tablet, haben wir natürlich eine extrem hohe Datenqualität. Das heißt, wir haben vorab definiert, ICD-basiert, welches Datenset sozusagen der Patient eingeben muss. Das hat er entweder auf sein Smartphone dann über den QR-Code schon vermittelt bekommen oder wenn der Patient eben kein Smartphone benutzt, sondern auf dem Tablet, dann haben die MFAs an der Anmeldung haben diesen Dokumentationssatz für jede Rheumatoidarthritis, für jedes Spondyloarthritis, für jede Psoriasisarthritis oder Kollagenosen eben etwas different. Und der Patient bekommt dann mit seiner Anmeldung auch gleich das Tablet, gibt die Daten ein und wir haben eine exzellente Datenqualität natürlich. Das hilft dann auch, weil dieser Verlauf einfach sehr übersichtlich dargestellt wird. Wir sehen tatsächlich, wir können den Patienten eben tatsächlich auch zeigen, Mensch, so war dein Verlauf vor Beginn dieses Medikaments, das war ihre Schmerzangabe im letzten Jahr und jetzt hat sich doch hier erheblich was getan. Also das ist etwas, was in der Praxis sehr, sehr wertvoll ist. Und man kann ja noch mehr tun mit diesem Tool, mit diesem Remit. Das heißt, wir identifizieren zum Beispiel auch Patienten für Studien für die Industrie damit. Das heißt, wir können Patienten abfragen, nachdem wir da eine recht vollständige Dokumentation drin haben, die eine Krankheitsdauer von so und so vielen Jahren haben, die einen Aktivitätsscore von so und so hoch haben, die diese oder jene Medikation haben oder eben auch nicht haben. Also das sind für den Laien, das ist in der Plus-Version verfügbar, das sind für den Laien sehr gut verfügbare Methoden, um das eigene Patientenkollektiv anzuschauen und eben auch zum Beispiel für Studien zu nutzen.
Das heißt, es ist so eine Art Dockingstation für die ganzen Systeme, die sich dann mit den klinischen Daten dort verbinden und vielleicht nur der Form halber. Es ist immer wichtig, das Medizinproduktegesetz mit in Betracht zu ziehen, dass manchmal nicht so den Kollegen bewusst ist, dass es vom Gesetzgeber uns in der Nutzung von digitalen Informationen auferlegt und insofern manchmal ein Handicap, wo einfach Formalismen erfüllt werden müssen. Und Remit, das ist auch noch wichtig, ist für andere Systeme per se offen und deswegen auch ein möglicher Integrationsfaktor für solche Dinge, was ja die meisten Praxisinformationssysteme oder auch Klinikinformationssysteme in der Regel eher nicht sind. Mal vielen Dank für eure Einschätzung. Wenn ich das jetzt noch weiter nehme, es gibt ja das Gesetz der digitalen Gesundheitsanwendungen unseres ehemaligen Gesundheitsministers Spahn, der die digitalen Anwendungen ja stark fördern wollte. Man hört so ein bisschen aus der Politik, dass dieser Rückenwind durchaus Turbulenzen bekommt und nicht so dauerhaft weitergehen wird. Mal sehen, was da die Politik bringt. Johannes, wie siehst du den potenziellen Nutzen der Dinge in der Zukunft? Jetzt auch mal, wenn du die Versorgung der Patienten mit neuen Abläufen, ist ja auch ein Thema für dich, mal einfach vor dich hinspinnst, unter Anführungsstrichen, wie könntest du dir die Zukunft vorstellen? Bitte ohne uns Rheumatologen überflüssig zu machen.
Ja, also ich denke, es ist eine positive Entwicklung. Die Apps, die wir sonst zur Verfügung haben, es gibt jetzt zigtausend gefühlt, mit keiner Evidenz. Also das haben wir auch in der systemischen Übersichtsarbeit herausgearbeitet. Und da, denke ich, ist diese Gesetzgebung sehr wohl sinnvoll, weil einfach ein klarer Nutzen, entweder für die Versorgung oder auch ein klarer klinischer Nutzen, ja in den meisten Fällen notwendig sein muss, damit das Ganze eben als DIGA auch anerkannt wird. Und ich denke, die DIGAs decken ganz klar Unmet Needs ab, weil ich denke, Stefan hat einen wichtigen Punkt angesprochen. 20% der Patienten bei ihm haben entsprechend wahrscheinlich sogar eine Depression. Und gerade in diesem Mental Health Bereich gibt es aktuell die meisten DIGAs. Und die Wartezeit ist da ähnlich für einen Behandlungsplatz wie jetzt bei uns. Wartezeit für einen rheumatologischen Termin. Und ich denke, diese Zeit kann man eben sinnvoll, wenn es auch nur überbrückt ist, mit einem entsprechenden Angebot. Hier gibt es klare Evidenz, dass das Ganze einen klinischen Nutzen hat für die Patienten. Und das gibt es eben nicht nur für jetzt die Depression, sondern auch für chronische Schmerzen. Ich denke, das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft an unser Patientenklientel. Aber auch für Komorbiditäten können Sie jetzt auch schon entsprechende Angebote nutzen, mache ich auch. Warte jetzt noch auf die Feedbacks bei der nächsten Vorstellung. Aber zum Beispiel für Adipositas, für Raucherentwöhnung gibt es auch schon entsprechende Angebote. Jetzt explizit für die Rheumatologie noch nicht, aber da tut sich vielleicht jetzt auch innerhalb dieses oder nächsten Jahres, denke ich, noch was. Und ich sehe einen klaren Mehrwert für unsere Patienten, weil unsere Zeit in der Praxis begrenzt ist. Und wenn der Patient zu Hause ist, ist er halt gefühlt alleine. Und das Smartphone ist halt immer dabei, kann ihn immer letztlich erinnern und kann diese Kontinuität auch ermöglichen, kann ihn unterstützen, motivieren, entsprechend diesen auch wichtige Lebensstiländerungen vielleicht vorzunehmen. Also das ist wie so ein verlängerter Arm, empfinde ich diese DIGAs zum Teil und sehe einen klaren Mehrwert.
Okay, das heißt auch da die Verbindung zwischen den Zeitpunkten des Praxisbesuches kriegst du dadurch verbessert und quasi eine Betreuung der Patienten in dieser Zeit oder eben vor dem ersten Termin. Stefan, wie sind denn deine Erfahrungen aus dem Alltag? Hast du denn schon DIGAs eingesetzt?
Ja, die sind nicht sehr intensiv. Also ich habe durchaus DIGAs verschrieben, aber habe da bisher noch sehr wenig Feedback bekommen. Wir haben ein Informationsblatt, gerade aus diesem Bereich Depression und Angststörung, das wir den Patienten geben. Wir haben dort die Telefonnummern der KVB-Vermittlungsstelle oder auch von einem Psychologen aus unserem Netzwerk. Man bekommt ja relativ schnell ein sogenanntes Diagnostikgespräch. Das ist ja etwas, was die Psychologen sozusagen quasi als Notfalltermin vorhalten müssen, ein gewisses Kontingent. Und danach müssten die Patienten natürlich dann genauso lange, ich weiß es nicht, was es derzeit ist, ein Jahr oder auch länger auf einen Therapieplatz warten. Und da ist eben dann diese Möglichkeit der App gegeben, und die gerade in diesem Bereich Depression, Angst oder auch Burnout-Prävention, da gibt es mittlerweile einige, die auch teilweise schon dauerhaft akzeptiert wurden. Das heißt, bei denen wurde auch wirklich dann eine Evidenz, ein Nutzen für den Patienten schon gezeigt. Und die anderen, die noch nicht darauf akzeptiert wurden, die laufen ja sozusagen auf Kredit oder vielleicht auf, man könnte sagen, analog zur Medikation auf Phase 2 Daten. Also da wurde die, da gibt es Hinweise drauf, dass die vielleicht was nutzen könnten, aber die Wirksamkeit muss noch in diesem ersten Jahr sozusagen, wo sie eben vorläufig zugelassen sind, die muss dann noch bewiesen werden.
Vielleicht an der Stelle ganz kurz von mir, das ist, glaube ich, vielen Hörern nicht bewusst, dass die DIGAs in der Regel an relativ hochwertige Studiendaten gebunden sind, die entweder in dieser Phase 2 Zeit, die du gerade nanntest, also in dieser vorläufigen Zulassungsphase oder bereits im Vorfeld erhoben werden müssen, um den Nutzen wissenschaftlich eindeutig nachweisen zu können. Das nur als kleiner Einschub. Stefan, du wolltest aber noch mehr sagen.
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, was ich an diesen DIGAs natürlich ganz spannend finde, gerade auch wenn sie dann im Bereich der Rheumatologie zur Verfügung stehen, und wir beide arbeiten ja auch in diesem Bereich, oder wir alle drei. Und das heißt, was ich dann sehr spannend finde, ist dann die weitere Generation von medizinischen Daten. Plötzlich bekommen wir weitere Daten in den Intervallen des Patienten. Wir bekommen Daten, was hat der Patient gemacht, als er mehr Schmerzen hatte, als er sich in der Schubsituation sah, oder vielleicht hat er sich einfach nur weniger bewegt und hat gar nicht bemerkt, sozusagen, dass sich in der rheumatoiden Arthritis oder an seiner entzündlichen Erkrankung irgendetwas ändert. Wir bekommen also wirklich mehr Daten, wir bekommen wirklich Big Data, und das kann vielleicht auch helfen, dann tatsächlich eine, ja, man sagt immer so schön, Disruption, oder früher hätte man gesagt Revolution, zu schaffen, dass wir noch hin zu etwas mehr personalisierter Medizin, hin zu etwas mehr Informationen oder vielleicht Vorhersagbarkeit für die Wirksamkeit von Medikamenten und Therapiestrategien. Also es ist noch ein Nebeneffekt. Ich glaube, im Vordergrund muss tatsächlich auch der Patient stehen. Das müssen wir bei all diesen Digitalen, das wir hier einsetzen, müssen wir das beachten. Also alles Digitale ist sozusagen immer nur so gut wie sein Inhalt. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Und was, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt bleibt, wenn wir, da ist ein Patient zum Beispiel zur Erstdiagnostik, der sitzt vor uns und der nimmt sich ja erstmals wahr als Mensch, der jetzt plötzlich ein Gebrechen hat, der plötzlich aus seinem Alltag herausgerissen wird. Und da ist es, glaube ich, entscheidend, dass wir ihm auch als Gegenüber da sitzen, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und ihm auch als Mensch gegenübersetzen letztendlich. Und ich glaube, das ist etwas, was durch das Digitale, durch eine App oder sonstiges sicherlich nie zu leisten sein wird, sondern da ist der Mensch eben auf beiden Seiten des Tisches sozusagen zu sehr Mensch, und da hat der Mensch den Menschen einfach notwendig. Hier ist das Digitale kein Ersatz. Hier wird es nicht die Disruption bieten, aber in vielen anderen Bereichen, denke ich, wird es durchaus der Fall sein.
Aber du deutest so ein bisschen an, oder ihr beide deutet ihr an, dass man durch die digitale Erfassung und Unterstützung, das ist so eine Hypothese, die ich ganz gerne verfolge, aber bitte kommentiert sie, dass man einfach dann mehr Zeit für das eigentliche Gespräch hat, weil die Dinge, die man sonst erfragen muss, eben alle schon vorliegen und ich dann diesen menschlichen Aspekt doch vielleicht viel besser ausfüllen kann.
Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch bei dieser Erstdiagnose, wo Patienten ja monatelang auf diesen Termin hinfiebern, trotzdem wir am Ende wahrscheinlich eine Viertelstunde haben und probieren irgendwie diese ganzen Informationen da letztlich reinzupressen und wahrscheinlich das nicht sehr sinnvoll ist. Und ich denke, da kann schon auch einfach digitale Informationen, wenn man den Patienten sagen kann, Mensch, schau mal hier, Da kannst du zu Hause nochmal genau nachlesen, was ist die Rheumatoid Arthritis. Schau mal hier, gibt es nochmal die Videos auch vom BDRH, die ich wirklich auch aktiv hier nutze und die auch gut angenommen werden. Das Medikament funktioniert so und so. Das kann man dem Patienten dann ja auch ruhig an die Hand geben und muss diese 15 Minuten dann nicht mit Stress überladen.
Das würde ich auch so sehen. Also da steckt auch ein ganz erheblicher Nutzen drin. Also ich stelle mir so die App eben für den Rheuma-Patienten eben vor, dass der gerade da eben auf die verschiedenen Bereiche in der App zugreifen kann, sei es in der Patienteninformation, sei es auch als ein Feedback-Loop, dass zum Beispiel Reservemedikation für schlechte Tage, für den leichten Krankheitsschub oder den Schmerzzustand, dass er daran erinnert wird, dass er die zur Verfügung hat, dass er vielleicht an seine Medikamenteneinnahme erinnert wird, dass er vielleicht eben auch eine Prävention angehen kann hinsichtlich Depressivität oder hinsichtlich Angststörung. Also die Dinge sozusagen, die letztendlich mit der Rheumaerkrankung auch eben verbunden sein können oder die auch die Therapie negativ beeinflussen können, dass da eben jeder auch personalisiert, so wie er das eben für sich als richtig erfährt, viel oder weniger an dem einen Teilbereich oder anderen Teilbereich eben aus so einer App mitnehmen kann und in sein Leben integrieren kann.
Du hast jetzt sozusagen meine letzte Frage schon vorweggenommen. Was stellt ihr euch vor? Macht die Augen zu in 5 bis 10 Jahren? Wie wird dann die Realität aussehen? Stefan, du hast es schon kommentiert. Johannes, wie ist dein Blick in die Zukunft? Werden wir, du hast vorhin gesagt, unter Einbindung des Rheumatologen, werden wir weitgehend ausgeblendet werden? Werden sich die Abläufe verändern? Wie siehst du das zukünftig?
Nee, also ich glaube, es wird zunehmend vielleicht weg vom analogen hin zum hybriden Betrieb, auch in der Rheumatologie, dass wir entlang des kompletten Patientenpfads immer mehr digitale Lösungen sinnvoll integrieren können. Sei es jetzt hoffentlich auch hin zur Diagnosebeschleunigung, aber sicherlich auch sehr bald einfach dahin, dass wir die richtigen Informationen alle vollständig vorliegen haben. Allein das wäre ja schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Und dann, ich stelle es mir ehrlich gesagt vor wie ein App Store, ja, dass ich Richtung Informationsvermittlung für die RA, für die Therapie entsprechend dem Patienten dann meine Informationen auswählen kann, personalisiert zur Verfügung stellen kann und entsprechend der Krankheitsaktivität die Fragebogenfrequenz individuell festlegen kann und auch entsprechende Therapie, gezielte Therapieangebote dem Patienten niedrigschwellig zur Verfügung stellen kann.
Stefan, möchtest du da noch was ergänzen dazu? Oder?
Nee, das war eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, dem ich eigentlich nichts hinzufügen möchte.
Dann würde ich euch beiden an der Stelle danken wollen. Ich glaube, es war ein sehr interessanter Einblick in eure Einschätzungen und Erfahrungen der Digitalisierung. Soweit deshalb der Podcast Rheumatologie und Digitalisierung. Euch beiden herzlichen Dank. Johannes Knitzer, Universität Erlangen und Stefan Kleiner, Rheumatologie, Großpraxis in Erlangen. Kommentator heute Martin Welker, niedergelassener Rheumatologe aus Planegg bei München. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht.